Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen und extrem wichtigen und spannenden Folge. Marc spricht mit heute Anthony Lee. Hallo Anthony.
Marc, grüß dich.
Zum allerersten Mal, dass wir uns persönlich treffen. Wir hatten ja schon viele Interviews und die sind absolut sehenswert. Die findet ihr natürlich hier oben und in der Playlist. Wir haben über den Bauernaufstand in den Niederlanden gesprochen, über Ernährungssicherheit, über die Politik der EU etc. pp. Viele gute und wichtige Themen. Und jetzt habe ich zuletzt gelesen, dass Irland 200.000 Kühe keulen muss, um Klimaschutz zu betreiben. Also ich persönlich dachte ja, dass die Zeit der Opfergaben schon längst vorbei ist. Und ich habe sogar gelesen, dass damit Irland klimaneutral wird, müssten sie sogar 1,4 Millionen Tiere schlachten. Also müssen wir tatsächlich jetzt Opfergaben geben, damit der Klimagott uns wohlgesonnen ist? Oder was ist das?
Ja, es ist komplett absurd. Das versteht es hoffentlich auch wirklich jeder. Damit betreiben wir keinen Klimaschutz. Im Gegenteil, die Erde besteht zu 40% aus Grünland, also aus Gras. Und dort wird natürlich unheimlich viel Kohlenstoff gespeichert. Und ja, das wollen wir ja auch. Und bevor dieses Grünland verbuscht, muss es einen Anreiz bekommen. Und das können Wiederkäuer, nur die. Es sei denn, wir fangen alle an, selber Gras zu essen.
Wir sind doch alle vegan. Bald. Hast du mir doch gesagt, nur noch veganes Essen.
Ja. Es ist leider so. Aber genau das wollen die Mehrheit, will es ja nun mal nicht. Dann machen wir uns mal nichts vor. Und wenn wir wirklich echten Klimaschutz betreiben wollen, dann müssen wir einfach die Kühe behalten, ganz eindeutig. Und vor allem müssen wir sie hier bei uns zu Hause behalten. Weil was passiert denn, Marc? Keiner von uns wird weniger Quark, Milch oder Käse essen, sondern dann kommt es halt von woanders her. Es ist egal, was du sprichst in wirtschaftliche Themen, wenn wir das hier zu Hause nicht mit den höchsten Standards machen, die wir uns ja selber zurecht auch setzen, dann kommt es woanders her mit viel, viel höheren CO2-Fußabdruck, viel, viel schlechteren Standards, ob es Tierwohl ist. Es gibt auch nicht diese Tierwohl-Labels irgendwo anders auf der Welt. Und das ist einfach absurd, was sie gerade machen.
Werden wir in Deutschland auch Kühe oder Tiere schlachten müssen, um das Methangasproblem zu lösen?
Nee, das macht man bei uns ganz geschickt über Ordnungsrecht und über extreme Bürokratie, dass die Landwirte hier von alleine aufgeben.
Also Bauern sterben.
Das Bauernsterben läuft, seitdem wir das erste Mal gesprochen haben, rapide weiter. Da hat sich überhaupt nichts dran geändert. Im Gegenteil. Wir haben heute erst wieder neue rote Gebiete ausgewiesen. Da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Das heißt, in diesen Gebieten, und die sind massiv, 30% in den meisten Bundesländern, dort dürfen wir Pflanzen nur zu 80% des Bedarfs mit Dünger versorgen. Das ist ungefähr so, als ob du ein Kind hast und gibst dir nur 80% des Tagesbedarfs und wunderst dich, dass es nicht wächst, dass es anfällig für Krankheiten, und das ist bei einer Pflanze genau das Gleiche. Und gerade jetzt in trockenen Zeiten, da müssen wir doch tiefes Wurzelwachstum haben, damit Pflanzen unten ans Wasser kommen. Wir müssen natürlich viel Photosynthese haben, weil produzieren wir Sauerstoff, speichern CO2 ein. Aber wir machen alles, was wir machen, ist genau das Gegenteil von dem, was uns die Grünen ständig versprechen mit Klimaschutz. Wir bewegen wirklich zu 100% komplett konträr das, was wir wollen.
Was ist denn die Intention, möchte ich fragen? Ich meine, du bist Landwirt, du betreibst Landwirtschaft auf dem Hof und so weiter. Was ist da die Intention? Du hast ja auch mit Özdemir gesprochen. Was ist das Ziel? Ist es wirklich ideologisch dogmatisch, die Welt zu retten, das Klima zu retten, so eine Hybris? Oder ist es wirklich den Bauern zu helfen? Oder was ist das?
Also den Bauern zu helfen kann es überhaupt nicht sein. Im Gegenteil, ja, also das ist klar. Und mit Özdemir gesprochen, ich durfte ihm mal eine Frage neulich auf der Bühne stellen, die er nicht beantwortet hat. Und das ist für mich so exemplarisch gewesen. Er hat selbst im ZDF gesagt, dass in Brasilien 30 Millionen Menschen akut Hunger leiden. Und er sagte auf der Bühne sogar, dass Dunkelziffer sind sogar 100 Millionen. Nur in Brasilien. Er fährt nach Brasilien mit Herrn Habeck, erklärt den indigenen Völkern, dass wir vor 1000 Jahren unsere Wälder abgeholzt haben und so. Das kann man ja alles nachlesen, ist ja keine Märchen, die ich erzähle. Und sagt dann, wir müssen mit euch unbedingt Handelsabkommen schließen, also Mercosur, oder die Chinesen machen es. Das ist das Argument gewesen. Auf der Bühne, das kann man alles ja im Internet nachgucken. Oder die Chinesen machen es. Das ist für mich kein schlüssiges Argument.
Null.
Also wenn ich mich in eine Abhängigkeit begebe von einem Volk, was sowieso schon extrem Hunger leidet, denen was wegkaufe und irgendwann, wenn wir hier gar nicht mehr uns selbst versorgen können, können wir mal ein paar Zahlen nennen, Versorgungsgrad beim Obst in Deutschland war am 28. Februar beendet. Seitdem ist alles Import. 28. Februar.
Das ist 2 Monate nur.
Obst, ja, das waren knappe 2 Monate. Und beim Gemüse ist es genauso dramatisch. So, und wenn wir das alles hier wollen und alles abwickeln, dann müssen wir irgendwann in solchen Ländern dann, weil wir mit denen ja Abkommen haben, hoffen, dass sie uns liefern. Aber ich bezweifle einfach mal, wenn das Volk bei Herrn Lula vor dem Palast steht und sagt, wir haben Hunger, glaube ich kaum, dass er sagt, du, ich habe es den Deutschen versprochen.
Ja, genau.
Das ist, ich schicke es erst so rüber. Nein, das ist so absurd, was hier gerade läuft, ja. Mal abgesehen von der ganzen Wertschöpfung, die hier flöten geht, ja, die Arbeitsplätze. Wir stellen ja in der Landwirtschaft die meisten Arbeitsplätze mit dem ganzen nachgelagerten Bereich. Der ganze Mittelstand arbeitet bei uns auf den Betrieben. Ich meine, wir sind doch diejenigen, die erneuerbare Wende schaffen wollen, sollen, ja. Also das ist komplett irrsinnig, wenn wir das hier alles abschaffen und hier überall statt auf den Hochertragsstandorten Lebensmittel zu produzieren, überall Freiflächen Photovoltaik hinpacken. Pro Tag kommen 44 dazu, das ist das Ziel der Bundesregierung, 44 Hektar dazu. Das ist für mich komplett absurd. Und noch ein Punkt, wenn du mich erlaubst, das dazu sagen, wir sollen ja jetzt in ein paar Wochen anfangen, 4% unserer Flächen stillzulegen, komplett aus der Produktion zu nehmen. Ich habe ein gutes Beispiel an meinem Betrieb. Also wir haben reinen Ackerbau, wir haben das Glück, dass wir Hochertragsstandorte haben. Also da würden andere Länder sich die Finger, da würden die Kriege führen, um solche Erträge zu erwirtschaften auf diesen tollen Böden, die wir in Deutschland haben. Und wenn wir 4% stilllegen, sind das 8 Hektar, also 80.000 Quadratmeter. Ich schaffe es dort in einem guten Jahr, dieses Jahr wird wieder wahrscheinlich ein gutes Jahr, 10 Tonnen Weizen pro Hektar runterzuholen, also 80 Tonnen. So, du bist ziemlich gut in Mathe. Wenn die UN sagt, wir schaffen es mit 53, 54 Kilo Getreide pro Jahr, pro Mensch, den am Leben zu halten, dann teilen wir 80.000 durch 53, ja. Dann weißt du, wie viele Menschenleben nur mein Betrieb damit hypothetisch retten könnte, wenn Herr Özdemir von dieser 4% Stilllegung abrücken würde. Und es kommt ja im Green Deal nochmal 10% drauf. Also bis 2030 sollen wir ja in der Green Deal-Geschichte, also sprich die Farm-to-Fork-Strategie heißt das bei uns, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, 10% der europäischen Agrarflächen stilllegen, 10%, dann auf 50% unserer Pflanzenschutzmittel verzichten, damit sichern wir Erträge und Wohlstand und Ernährung. Und dann sollen wir 25% auf Bio umstellen, wo ich im Getreideackerbau maximal die Hälfte ernte. Und die Salzburger Nachrichten haben mal einen wunderbaren Artikel gehabt. Wenn wir den Green Deal so umsetzen, müssen wir 8 Millionen Hektar woanders auf der Welt dafür in Bewirtschaftung nehmen. Was ist denn fürs Klima gewonnen? Also wenn ich jetzt wirklich das Klima global sehe, was man eigentlich sehen sollte, dann ist alles, was wir hier abschaffen, völlig konträr wieder mal zum Klimaschutz.
Ja, das ist anders, woanders würde es natürlich klimaschädlicher produziert werden,
genau, weil
die würden die krassesten Chemiekeulen drüber schmeißen, die hätten keine Traktoren, die hochmodern sind, die vielleicht sogar noch einen Katalysator haben und so weiter. Also es macht ja alles wenig Sinn. Warum müsst ihr jetzt 4% an Flächen stilllegen?
Ja, das ist eine gute Frage.
Bekommt ihr Subventionen dafür als Bauern?
Also die Subventionen ist auch so ein Ding, das sind Agrarausgleichszahlungen, die gibt es seit 1992, damit wir in Europa auf dem Weltmarkt bestehen. Die sind inzwischen so marginal, dass ich ungefähr bei 140 Euro pro Hektar lande, wenn ich die Steuern dann mal abziehe. Also ich würde darauf verzichten. Also ganz ehrlich, ja. Viele daraus würden auch darauf verzichten, um einfach frei zu sein. Das ist ja nichts anderes, als uns unter Kontrolle zu haben. Nichts anderes ist es ja. Und für diese, ja, kriegst du, aber ich zahle trotzdem Pacht dafür. Also ich habe ja das Pech, dass ich kein Eigentum habe. Wir haben einen 100%igen Pachtbetrieb und mein Verpächter sagt, es ist mir egal, ob du die stilllegst, ich will trotzdem das Geld haben. Das heißt ungefähr wie in einer Wohnung, du bezahlst Miete, obwohl du da gar nicht wohnen kannst.
Ja, blöd.
Das ist komplett irre. Und der Grund, ja, den wir als Landwirte verstehen ihn selber nicht, angeblich soll es Klimaschutz und Artenschutz sein. Das ist komplett bekloppt. Also du musst ja jedes Jahr auch wechseln. Das Einzige, was du hast, es kommt Unkraut, das Unkraut samt aus. Das heißt, du hast Abermillionen von Samen auf deinen Flächen und musst dann nächstes Jahr dann wieder, du kannst sie umbrechen, musst Chemie. Die 4% woanders packen. Ja, Chemie rauspacken, nichts anderes. Also es ist alles, was wir machen, ist komplett, ich frage mich wirklich, du könntest jeden von der Straße nehmen und den da hinsetzen, es wird nicht schlechter laufen.
Aber was ist denn das Ziel? Also ich verstehe es nicht. Es klingt ja total behindert, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also es sitzt wohl jemand in den Büros, in irgendwelchen Ministerien in Brüssel oder in Berlin und macht sich irgendwelche Gedanken, um das Klima zu schützen, aber eigentlich macht er genau das Gegenteil.
Ja, aber es wird ja immer erzählt. Ich meine, selbst in der ARD hast du einen Eckart von Hirschhausen, der da im Wissen vor acht sitzt und sagt...
Das ist doch ein Komiker und Clown, oder?
Das ist ein Komiker und Clown, ja, aber der hat ja von allem auf einmal Ahnung. Man staunt ja immer, ne?
Ja, erst war er Impfexperte, jetzt ist er richtig, irgendwie Landwirtschaftsminister.
Genau. Jetzt ist er Landwirtschaftsexperte und sagt...
Klimaloge, Hitze tut er da auch schon gemacht.
Hitze auch, also, ja. Und jetzt sagt er uns und sagt uns, dass die Kühe furzen das Klima kaputt.
Finanzielle Intelligenz könnt ihr übrigens auch lesen, und zwar in Buchform mit meinem neuesten Bestseller Die größte Chance aller Zeiten. Und natürlich unserem kostenlosen Newsletter mit spannenden Analysen und Prognosen zu Bitcoin, Gold und den Finanzmärkten. Einfach abonnieren unter friedrich-partner.de.
Das ist ein biogener Kreislauf. Den gab es schon vor Millionen von Jahren. Das ist einfach lächerlich. Ja? Also wir hatten vor 100 und 200 Jahren mehr Wiederkäuer auf dem Planeten als heute.
Ja.
Und dann kommt so einer an und sagt, wir müssen unbedingt das und das machen, weil das ist sonst tot. Es ist voll abstrus. Und du hast ja eben Holland angesprochen. Ich kann es nur vergleichen, dass es wahrscheinlich die gleiche Intention ist wie in Holland. In Holland ist die Regierung so ehrlich, sagt, wir müssen 30% der Landwirte weghaben. Wir brauchen Industriefläche, wir brauchen Wohnfläche. Das sagen die ja auch so ehrlich und bieten immerhin noch 30 Milliarden Euro an, um die Landwirte dann frei, also auszukaufen. Ja, die kriegen Angebote und müssen ja dann unterschreiben, dass sie nie wieder den Beruf eines Landwirts ausüben. Das sagt...
Ganz kurz, warum? Also ich meine, verkaufen das Land, okay, aber wieso dürfen sie keine Landwirte mehr sein?
Ja, das finde ich auch irre. Ich glaube kaum, dass es vom EuGH Bestand hätte, wenn man da mal klagen würde. Wobei, da bin ich mir auch inzwischen nicht so sicher.
Aber was ist denn da die Intention? Ich meine, wenn jemand Landwirt ist, er ist gelernter Landwirt, dann darf er doch wieder irgendwo bei einem anderen Hof vielleicht anfangen.
Ja, normalerweise, aber das stimmt.
Berufsverbot oder was?
Marc, das ist kein Witz. Es ist ein faktisches Berufsverbot dann.
Und wie ist gerade die Stimmung in den Landen? Also wir hatten ja diese Bauernproteste, finden die noch statt oder
eher nicht mehr? Die Bauernproteste finden statt. Man schafft es ja immer wunderbar, es nicht zu berichten. Ich staune immer wieder,
deswegen wie das
geht.
Deswegen sitzt du ja hier.
Deswegen sitze ich hier, ja genau. Und wir beobachten das ganz genau. Es hat sich ja inzwischen einiges getan. Es hat sich eine Partei gegründet, die BBB-Partei. Die ist ja in Holland auch die stärkste Partei. Das ist ja auch
bei uns. Nein.
Doch.
Krass.
Da gab es eine sehr charismatische Frau, Frau van der Plaas, an der Führungsspitze. Und die hat es geschafft, wirklich den gesamten ländlichen Raum, aber auch viele Städte mitzunehmen und zu sagen, stopp mal. Was ihr hier macht, unsere Kulturlandschaft, die wir vor Hunderten von Jahren mit Blut, Schweiß und Tränen aufgebaut haben, wo Menschen wirklich malocht haben, sich kaputt malocht haben für diesen Wohlstand, das geben wir nicht auf. Und solange wir das hier alles so hinnehmen bei uns in unserem wunderschönen Land, wird sich bei uns auch nichts verändern. Immerhin hat die Frau van der Plaas mit der BBB-Partei jetzt die zweite Kammer, ähnlich wie bei uns der Bundesrat, eine Mehrheit und kann Herrn Rutte das Regieren faktisch unmöglich machen.
Sehr gut.
Und deswegen sage ich ja, also es reicht nicht einfach nur zu sagen, ich bin unzufrieden, ich muss aufstehen, ich muss was machen. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich bin aus der CDU raus, bin bei den Freien Wählern und wir haben eine eigene Fraktion bei den Freien Wählern gründen können. Das nennt sich die Gummistiefel-Fraktion. Das ist der umgedrehte Stiefel dort. Das war nämlich das Symbolzeichen auch in Holland. Also wenn ihr jetzt durch die Landschaft fahrt und seht umgedrehte Stiefel, dann
seid ihr, das sind die Bauern.
Sind wir das, ja. Also der ländliche Raum.
Der ländliche Raum. Geht.
Marc, ich bin auf dem Dorf groß geworden. Wir hatten 5 Kneipen, 2 Bäcker, 2 Tankstellen und einen Tante-Emma-Laden. Heute haben wir noch nicht mal mehr einen Geldautomat. So, und der ländliche Raum blutet aus.
Das stimmt,
stirbt der Bauer, stirbt das Dorf. Und das können wir nicht hinnehmen. Hm. Weißt du, wir leben gerne auf dem Land, wir wollen das, wir haben eine bestimmte Kultur, die wir lieben, eine Art und Weise, die wir lieben. Und ich will mir nicht aus Berlin oder aus Brüssel sagen lassen, wie ich zu leben habe. Guck mal, wenn jetzt allen Ernstes aus Özdemirs Mund kommt, wir sollen nur noch 10 Gramm Fleisch pro Tag essen. Ja, da sagt er, ja, das ist ja nicht so gemeint gewesen, das war jetzt keine offizielle Behörde. Diese Behörde, die das gesagt hat, ist 70% vom Staat finanziert. Also hat die sehr wohl einen hoheitlichen Auftrag und möchte unser Leben verändern. Ich will das nicht. Ich will weiterhin das so leben, wie ich es mag.
Gut, aber deswegen sehen wir ja, dass Menschen wie du jetzt auf einmal politisch werden, sogar politisch aktiv werden. Das finde ich ja auch gut. Deswegen sehen wir aber auch die Unzufriedenheit der Wähler. Ne? Also wenn man sieht jetzt Abwanderung bei den Grünen und bei der SPD und die AfD wird immer stärker. Wir sehen es in den Niederlanden mit dieser
BBB, dreimal B.
Mit dieser BBB-Partei, genau. Also die Menschen werden ja schon wach und wir haben es ja auch gesehen, dass es tatsächlich eine Minderheit ist, die das möchte. Weil wir hatten hier in Berlin diesen Volksentscheid zur Klimaneutralität, damit die Stadt klimaneutral wird. Und nicht mal in der Hauptstadt der Klimakleber und der Woken-Leute hat man es mit immensem Kapitalaufwand, also es waren Millionen, die da reingeflossen sind, hat man es geschafft, eine Mehrheit zu gewinnen. Also die Mehrheit möchte anscheinend dieses dogmatische Denken nicht umsetzen, die leben ein anderes Leben. Und das sehe ich auch aus meiner Erfahrung, wenn ich in die Realität rausgehe, die wenigsten gendern, die wenigsten wollen Pronomen verwenden und die wenigsten, denen ist egal, die sollen machen, was sie wollen. Jeder kann das machen, was er möchte, das Geschlecht aussuchen, das er möchte, aber lasst mir mein Fleisch, lasst mir mein Auto, lasst mir meine Kuh von mir aus. Ne? Also ich glaube, da merken wir schon gerade einen großen Wandel, eine Zäsur, dass die Mehrheit doch eine andere ist. Aber diese Minderheit bestimmt das Narrativ. Ne? Also Özdemir muss ja wohl mit dieser Minderheit reden oder die haben eine Lobbyvereinigung, die dann starken Einfluss nehmen, dass dann die EU darauf kommt zu sagen, okay, ihr müsst 10% der Flächen irgendwie wieder renaturieren oder ihr müsst die Kühe alle töten. Also es ist ja an Absurdität nicht zu überbieten.
Aber da richtet sich ja, wie gesagt, massiver Widerstand. Auch in der EVP, in Europa, die osteuropäischen Länder werden das nicht mitmachen. Die Konservativen wachen jetzt auf und sagen, stopp mal, wenn wir das machen, dann schießen wir uns ja ins eigene Fleisch und eigene Beine.
Na, was wäre denn, lass uns mal weiterdenken. Was wäre denn das Resultat, wenn wir 10% der Flächen in Europa praktisch stilllegen? Hätten wir dann überhaupt noch eine Versorgungs- und Ernährungssicherheit in Europa?
Nein, bei weitem nicht. Also wenn wir 8 Millionen Hektar woanders in Bewirtschaftung nehmen müssen und uns in eine Abhängigkeit begeben, kein anderes Land auf dieser Welt würde auf so eine Idee kommen. Ja, ich muss doch wirklich, es ist ja, wir haben uns immer bei Trump beschwert, America first.
Ja. Ja,
jede andere, jedes Staat überhaupt denkt so. Selbst in Frankreich regt sich massiver Widerstand dagegen jetzt. Der Bauernverband in Frankreich hat Macron jetzt gesagt, das machen wir auf gar keinen Fall mit. Und du wirst es sehen, Macron wird auch sagen, machen wir nicht. Die Osteuropäer sowieso nicht, die Polen auch nicht, weil da halbwegs normaler Menschenverstand da noch halbwegs unterwegs ist, glaube ich zumindest. Und wir müssen dagegen angehen. Das ist für uns hier, ich sag mal ganz ehrlich, nicht nur das wirtschaftliche Ende. Wir haben ja gerade schon mal drüber gesprochen, wenn im Suezkanal ein Schiff quersteht, ist 2 bis 3 Tage hier nichts mehr los, kommt nichts mehr an. Und wir reden ja hier nicht von Mikrochips, sondern wir reden hier von Lebensmitteln.
Ja.
Das wichtigste Wort hinter Gott. Ja, und ich möchte mal sehen, wenn auf einmal hier alle Hunger schieben, was hier dann los ist. Und ich habe und ich empfehle jedem, mal in der ARD-Mediathek zu schauen. Ich mache wenig Werbung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber da gibt es einen richtig guten Beitrag. China macht Essen. Jeder mal angucken, unbedingt. Und da wirst du ganz klar sehen, dass der Chinese ganz klar darauf aus ist, sein Volk ruhig zu halten. Die hatten in 50er, 60er Jahren Millionen Tote durch Hungerkrisen. Und das wird denen nie wieder passieren. Und die sind jetzt global wie eine Krake unterwegs und heimsen sich alles ein. Und wie gesagt, wenn ich Herrn Özdemir dann höre, wir müssen aber jetzt in Brasilien einen Fuß drin haben, sonst kommt der Chinese. Wir können hier alles selber. Wir können hier alles selber, was wir brauchen. Wir waren Anfang der 90er Jahre zum letzten Mal autark. Natürlich können wir die Kiwi-Papaya nicht anbauen. Das ist ja mir klar. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass wir die Grundnahrungsmittel hier auf dem höchsten Niveau regional, und das ist das Fall, alle reden doch von Klima, kleinen Fußabdruck und sowas.
Ja.
Weißt du, das können wir alles.
Ja, kurze Lieferwege.
Ja, ja, na klar. Ja. Und wir können es, wie gesagt, wir haben die beste ausgebildeten Landwirte der Welt. Ja, wir haben die beste Technik der Welt. Also alles bei uns ist satellitengesteuert, GPS gesteuert. Ich kann auf einen Zentimeter genau den Dünger, den Pflanzenschutz ausbringen. Nirgendwo wird doppelt gespritzt, wenn wir ein vernünftiges Funknetz haben. Das ist ja in Deutschland so ein bisschen das Problem, weißt du ja selber. Aber dann können wir das. Kein anderer kann das auf dem Niveau. Warum sollten wir das hergeben? Niemand würde das machen normalerweise.
Aber ich muss noch mal fragen.
Der Grund.
Was ist die Intention? Ich verstehe es nicht.
Also naja,
für mich
ist
es unbegreifbar.
Du hast eben schon angedeutet, dass Özdemir ja nicht ganz frei ist, glaube ich auch, ja? Oder andere Ministerien. Da sitzen nur NGOs drin. NABU, BUND, das ist wie bei Jennifer Morgan, bei Frau Baerbock. Dann
Greenpeace.
Hast du Greenpeace. Herrn Flassbart vom NABU ist bei Frau Schulze, damals Umweltministerin, jetzt Entwicklungsministerin.
Dann hatten wir die Agro bei Herbeck und so drin.
Genau,
die
genau.
Agro.
Ich komme jetzt auch gerade nicht drauf.
Ja, aber die Leute
wissen es.
Mit erneuerbaren Energien.
Agro-Energiewende
genau
und
sowas. Genau.
Aber bei Özdemir ist genau das Gleiche. NABU, BUND, ja. Überleg doch mal, du hast eben gesagt, Weidetiere. Wir haben in Deutschland ein massives Problem mit dem Wolf. Kommt bei euch in Baden-Württemberg jetzt auch langsam an, wirst du sehen. Und wir haben die meiste Wolfsdichte. Allein in Niedersachsen haben wir, nur in Niedersachsen, haben wir so viele Wölfe wie Schweden und Norwegen zusammen.
Nein.
Ja.
Das habe ich nicht gewusst.
Ja, ist so. Und in ganz Deutschland gehen wir jetzt an die 4.000. So, das kann mir jetzt jeder sagen, wenn ich natürlich hier in Berlin Mitte sitze, ja, dann kann ich sagen, das interessiert mich ja gar nicht, ne? Aber bei uns im ländlichen Raum ist es so, dass du allein schon ein subjektives Unwohlgefühl hast, wenn du durch die Feldmark oder durch den Wald gehst oder deine Kinder zur Schule schickst. Ist einfach so, weil wir sehr oft Wolfssichtung haben, an der Tagesordnung.
Also die haben keine Angst vor dem
Menschen? Nein, die haben überhaupt keine Angst. Warum auch? Die dürfen ja nicht bejagt werden, haben auch keinen Jagddruck. Ne? Und wir haben massive Übergriffe, massive Risse an Wolf, also durch den Wolf, an Pferden, an Rindern, an Schafen. Ja, bei Frau von der Leyen, erinnere dich, letztes Jahr, wurde das Pony gerissen, ja, bei uns in Niedersachsen. Der durfte auf einmal geschossen werden dann. Das ging ganz schnell.
Das geht.
Erstaunlicherweise. Ja. Nein, aber da dreht sich jetzt so langsam was. Ich glaube das noch nicht. Frau Lemke, unsere Umweltministerin, das ist die Blonde, die nimmt man kaum wahr. Die hat dann jetzt auch gesagt, okay, wir müssen das in den Ländern umsetzen, also in Bundesländern umsetzen, dass wir den Wolf jetzt doch bejagen. So, und das ist der Punkt, den wir in Bayern siehst. Ein Herr Söder stellt sich jetzt auf die Alm zusammen mit Herrn Aiwanger und sagt, sobald wir einen Wolfsriss haben, wird so lange ein Wolf geschossen, bis die Wolfsrisse aufhören.
Sagt der Wolf.
Hat Herr Söder gesagt. Und das ist der Punkt. Herr Söder hätte das niemals gesagt, wenn er einen grünen Minister hätte.
Mhm.
Und das ist das, was ich sage. Wir können auch mit kleinen Parteien, mir geht es darum, die Grünen aus den Parlamenten zu verdrängen. Die müssen weg. Komplett weg. Ich sag's dir ganz ehrlich. Die richten nur Schaden an. Und die machen nichts von dem, was der grüne Wähler suggeriert, wenn er ein Kreuz macht.
Aber wie kann das denn sein? Die Grünen standen doch früher für Landwirtschaft, für die Natur, für Umweltschutz und so weiter. Wieso sind die auf einmal? Ich kenne auch viele Bauern, die haben früher grün gewählt. Also, ja. Was ist da passiert?
Also an der Basis ist genau wie bei den Naturschutzverbänden, ja, beim NABU, ich kenne auch ein paar an der Basis, die meinen es echt gut, die machen es. Aber es ist, glaube ich, wie in der Politik auch, je höher du kommst, je bekloppter wirst du. Und da steckt natürlich viel Geld an. Ich meine, der NABU nimmt 60 Millionen Euro pro Jahr ein. Das sind jetzt Zahlen aus dem letzten Jahr.
Durch was?
Durch Spenden, durch offizielle Gaben vom Umweltministerium. Kann ich dir mal zukommen lassen, werde ich demnächst auch mal ein krasses Video zu machen. Da habe ich ganz aktuelle Zahlen.
Also das Umweltministerium und finanziert das NABU und NABU bestimmt, wo die Reise hingeht.
Naja, ich meine, da gibt's irgendwelche angeblichen Umweltmaßnahmen in Tadschikistan, wo 1,3 Millionen Euro geflossen sind, wo ich mich allen erstes frage, fährt da einer hin, kontrolliert das mal. Nee, das sind Steuergeld. Das ist völlig abstrus. Mache ich mal ein ausführliches Video zu. Das ist abenteuerlich. Und der NABU verkauft Wolfspatenschaften. Ich frage mich ganz ehrlich, was machen die dann damit? Weißt du, kaufen die eine Dose Schaffi, gehen in den Wald und füttern den oder was? Es geht hier um ein Raubtier, ja? Und ganz wichtiger Punkt ist nochmal zu dem Wolf, weil das haben viele noch nicht erkannt. Und wir werden irgendwann diesen Rotkäppchen-Fall haben, wo dann ein Wolf, ein Mensch, und ich hoffe, dass dann kein Kind ist, dann ist das, der Aufschrei ist dann riesig hier auf einmal, aber das ist auch, was wir gerade an den Küsten brauchen, ist dieser Deichschutz. Und da die Schafe, die dann den Deich pflegen, das können halt nur diese Schafe machen, ne? Und die brechen weg wie die Fliegen. Die sterben weg wie die Fliegen gerade. Die
Schäfer, durch die Wölfe.
Durch die Wölfe, die haben Risse ohne Ende. Und das ist ein Bild, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe das bei YouTube mal reingestellt, ist gleich gesperrt worden, beziehungsweise ab 18 Uhr, weil es nicht zu ertragen ist, die Bilder. Aber wir müssen es ertragen. Wir müssen es jeden Tag ertragen. Ich kenne Berufskollegen von mir, die sind psychisch komplett am Ende. Weil die sind nicht diese Tierquäler, die lieben diese Tiere.
Ja, ja, ja.
Und Deichschutz, das weißt du auch. Das ist Gefahrenabwehr für Leib und Leben.
Also ich hab in Irland einen guten Freund, der hat ja auch eine Schafsherde und ich sehe, wie der leidet, wenn da eine Fehlgeburt ist oder wenn dann irgendwie ein Schaf irgendwie die Klippen runterfällt oder gerissen werden sie ja nie eigentlich in Irland, aber der heult da, weil das ist für ihn ein Familienmitglied, obwohl der hunderte von Schafen hat. Klar. Aber jedes einzelne Schaf kennt er wahrscheinlich beim Namen und hat es mit auf die Welt gebracht und so weiter, deswegen kann ich das gut nachvollziehen.
Ja.
Und wenn du jetzt sagst, da werden jetzt viele gerissen, dann heißt es jeden Tag?
Tausende, oder? Tausende. Es ist kein Witz. Wir hatten wirklich den Fall erst vor kurzem beim Berufskollegen von mir, wo...
Ganz kurz, ich muss kurz fragen, wusstet ihr das? Habt ihr das schon mal gehört? Ich finde das voll krass. 4000 Wölfe. Also ich gehe nicht mehr joggen.
Nein, das überleg mal die Zahl jetzt wirklich. In Niedersachsen mehr Wölfe als Schweden und Norwegen zusammen. Ich meine, wer schon mal in Schweden war und weiß, wie die Strukturen da sind und alles und voll mit Wald, ist ja in Ordnung da. Aber die hatten neulich 550 und haben gesagt, stopp. Sofort schießen, 150 freigegeben, sofort geschossen. So läuft das da. So läuft das in jedem Land mit Common Sense. Bei uns leider überhaupt nicht. Und wenn du das wirklich siehst, und ich habe die Bilder gesehen, du kannst es dir nicht vorstellen, da hängen Gedärme raus, die Tiere leben ja noch alles. Ja. Das hat ja dann, weißt du, warum steht der Wolf über allen anderen Tieren? Das verstehe ich einfach nicht. Es geht nicht darum, den auszurotten, aber es geht darum, ihn zu regulieren und dass er mal eine Scheu von den Menschen bekommt. Du siehst ihn bei uns in Hannover durch die Innenstadt tingeln. Der steht vorm Aldi. Das ist kein Witz.
Ja, aber wenn er da einkaufen geht, wäre ja cool eigentlich.
Ja, aber das ist, wie gesagt, wir werden massive Probleme kriegen. Also
okay.
Und es stehen 5 Jahre Freiheitsstrafe drauf, wenn du einen Wolf schießt, weil er unter einer Tusche steht. Und,
aber ganz kurz, aber ja, okay. Also Wölfe darf man nicht schießen, aber 200.000 Kühe zu schlachten ist völlig legitim.
Ja, ja, ja. Das ist,
also ist doch völlig heuchlerisch, oder?
Es ist alles heuchlerisch.
Ja.
Es ist einfach
also, alles. Das ist ja wirklich, das ist ja Mord. Das ist ja Mord sozusagen an den Kühen, die ja eigentlich gesund sind und so weiter. Also man könnte sagen, man kann weniger Kühe produzieren, also weniger Geburten und so weiter. Hm. Aber zu sagen, nee, die müssen jetzt gekeult werden, das finde ich absolut asozial und mittelalterlich.
Absolut. Noch schlimmer finde ich ja, wie gesagt, dass wir hier Fläche stilllegen, wo uns andere für beneiden und andere Menschen...
Fruchtbare
Boden. Wir werden anderen Menschen was wegkaufen. Deswegen sage ich ja, dass die Politik hier die tötet.
Okay.
Die Politik, die wir fahren, tötet. Und wir reden ja, wir müssen dringend der Ukraine unterstützen. Und es ist ja alles richtig, ja, dass die Kornkammer Europas endlich wieder Weizen liefert, gerade in die armen Staaten, Maghreb-Staaten. Hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Wenn du aber genau guckst, wo die Schiffe hinfahren, die fahren ja überwiegend nach China, Türkei, Irland, Frankreich. Das kannst du alles nachlesen, das ist ja kein Witz. Ne?
Ja.
Und wenn wir dann wirklich hier es Und das war bei Energie genau das Gleiche, als wir LNG-Schiffe mit Gas beladen einfach umgeleitet haben, weil wir mehr Geld geboten haben. Das gab es ja auch.
Natürlich.
Und das ist, Geld regiert die Welt und das werden wir dann anderen auch machen. Das
ist wir kaufen ja auch russisches Öl und russisches Gas über China oder über Saudi-Arabien und so, ist ja alles, wir werden ja von vorne bis hinten leider de facto angelogen. Es ist ja alles eine Mogelpackung, muss man in der Zwischenzeit leider sagen. Ne? Ja. Also wir sagen irgendwie, wir sind total clean, ja, machen hier die ganzen Kohlekraftwerke zu und Atomkraftwerke und kaufen Atomstrom teuer aus Frankreich, beziehungsweise holen dann die dreckige Kohle aus Südafrika und so weiter oder kaufen den armen Staaten in Bangladesch das LNG-Gas weg, ja, und Sri Lanka haben wir dann Bürgerkrieg auf einmal. Also wir müssen immer überlegen, wenn wir was machen, hat das immer auch einen Rattenschwanz an natürlich Folgeschäden, würde ich schon fast sagen.
Ja.
Okay, was kann jetzt der einzelne Zuschauer machen? Was können wir jetzt als Gesellschaft machen? Außer natürlich versuchen, wie du gesagt hast, die Grünen sozusagen aus den Parlamenten zu wählen. Was kann man noch machen? Kann man Briefe schreiben, E-Mails schreiben an Özdemir oder kann man irgendwie versuchen, beim regionalen Bauern um die Ecke einzukaufen?
Ja, das ist grundsätzlich immer gut, wenn man auf dem Hof einkauft. Das ist klar. Ne? Aber es ist vor allem auch wichtig, dass die Leute, die jetzt einfach auf dem Sofa sitzen, sich über alles aufregen, sich jetzt engagieren. Ich glaube, jetzt ist die Zeit. Wenn nicht jetzt, dann brauchen wir es gar nicht mehr machen.
Mhm. Aber was macht man mit den Städtern? Weil die Städter sind ja meistens oft weit weg. Ich meine, wir sind jetzt gerade im schönen Berlin. Ne?
Ja.
Und wenn man so durch Berlin läuft, die leben schon, also ich meine, nochmal, ich finde es absolut cool. Ich liebe die Großstadt, ich liebe Berlin und natürlich ist es auch, ja, es ist okay, aber ich gehe auch gerne nach Hause aufs Land, ja, zu meinen Hühnern und so. Aber dieses Multikulti, diese unterschiedlichen Menschen, ja, von links bis was weiß ich was, und die dann aber auch dann in ihrer Blase teilweise verhaftet sind, weil sie halt dann irgendwie am MacBook sitzen und ihren Chai Latte schlürfen. Das ist das typische Bild, das man da immer wieder hat. Wie kann man die animieren, sich für dieses Thema zu sensibilisieren und auch aktiv zu werden? Zu sagen, hey Leute, deine Hafermilch oder dein Kaffee, der kommt auch irgendwo her, oder dein Bagel oder dein Avocado-Sandwich.
Das ist ja auch so ein absolut richtiger Punkt, den du gerade sagst. Wir haben ja hier auch gerade so einen Kaffee getrunken mit ekliger Hafermilch, ja? Und diese Hafermilch, das ist ja auch, was uns suggeriert wird immer, dass die Milch einfach schädlich ist, dass sie nicht gesund ist, dass sie unheimlich viel Ressourcen verbraucht und vor allem viel Wasser verbraucht. Jetzt musst du wissen, bei der Berechnung von Wasser, da wird die Weide, wo die Kuh draufsteht, der Niederschlag auf der gesamten Weide mitberechnet. Das ist so unehrlich.
Das macht ja keinen Sinn.
Das macht überhaupt keinen Sinn. Da musst du auch die Nährstoffe sehen. Was hat denn mehr Nährstoffe? Die Kuhmilch oder allen als die Hafer- oder die Sojamilch.
Na, die Kuhmilch natürlich.
Und natürlich die Kuhmilch.
Und die, du hast nicht vergessen, die Hafermilch und die Sojamilch ist ja hochprozessiert. Da sind ganz viele chemikalische Prozesse.
Das
ist ja
ganz genau. Und dann wird uns auch immer vorgemilcht, wo wir bei Soja gerade sind, dass wir unsere Tiere mit Sojaschrot füttern. Ja, Moment, aber es ist Sojaschrot. Es ist nicht das Soja, was in der Sojamilch landet, sondern es ist Abfallprodukt aus diesem Produkt, was die ganzen Hippies hier sich jeden Tag reinknallen und meinen, die tun was Gutes damit. Genau das Gegenteil ist ja der Fall. Ja, und das müssen die einfach wissen, Marc. Ja. Das ist das Problem, dass man es nicht weiß. Und tragt es einfach weiter. Guckt drauf, wenn ihr es sehen könnt, wo kommt das Produkt überhaupt her. Und das kannst du nicht. Und deswegen haben wir von Anfang an eine unmissverständliche Herkunftskennzeichnung gefordert, dass jeder ein Produkt hochnehmen kann. Warte mal, hat das überhaupt Tierwohl gesehen? Oder hat das Umweltstandards gesehen? Sozialstandards gesehen? Nein, hat es nicht. Ja, und das ist einfach, was uns hier das Leben komplett schwer macht, dass man uns austauschen kann. Unsere Produkte, die wir auf dem höchsten Niveau herstellen, und der mächtige Lebensmitteleinzelhandel, der mit über 90% Marktanteil, Aldi, Edeka und Co., die bedienen sich überall auf der Welt, wo es billig ist, ja, und wir gucken in die Röhre. Und das kann so nicht weitergehen. Deswegen ist es ganz wichtig, zu gucken, wo das Produkt herkommt, darauf zu bestehen, ich möchte ein heimisches Produkt haben, auch wenn es mal einen Cent mehr kostet. Es ist ja nicht viel. Gerade bei Milch, wir reden von 2-3 Cent. Ich weiß genau, jeder Kunde würde sagen, bin ich bereit zu bezahlen. Es kommt bei uns nicht an, weil die mächtige Lobby der Lebensmitteleinzelhandel, und das ist das Problem, die hat die Politik so mächtig gemacht. Erinner dich mal zurück an die Übernahme Tengelmann, wie ein Minister Gabriel, obwohl das Kartellamt auf dem Tiefschlaf aufgewacht ist, gesagt, das geht nicht. Ja?
Hat trotzdem genehmigt.
Ministererlaubnis, ja. Gabriel, Übernahme Tengelmann. So, und so sind die so mächtig geworden und machen mit uns, was sie wollen. Und wir wundern uns, dass die Produkte so teuer sind. Also, die können gar nicht so teuer sein. Meine Mutter regt sich mal auf, dass alles so teuer ist im Supermarkt, immer noch. Und bei uns, wir sind auf dem absoluten Vorkriegsniveau. Getreide ist weit unter dem Vorkriegsniveau. Ja, und Milch auch schon wieder so billig. Also, ich frage mich, irgendeiner verdient ja gerade sich eine richtig goldene Nase. Ja,
wer ist das?
Ich sag dir nur, wer es nicht ist. Das sind nicht die Landwirte.
Okay, also heißt es praktisch Zwischenhändler dazwischen. Oder Aldi?
Ja, genau so ist es. Genauso ist es.
Also heißt es praktisch auch, die Discounter eigentlich boykottieren und lieber regional einkaufen?
Ja, ich meine, das ist sehr weltfremd, das können wir einfach nicht. Sondern die Politik muss sich jetzt einfach mal ehrlich machen und sagen, Leute, so geht's nicht. Wir brauchen einen fairen Wettbewerb. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie jetzt sagen, wir machen alles zu. Nur es geht darum, wie beim Auto, wenn der Amerikaner ein Auto nach Deutschland bringt oder der Japaner, muss es doch die Standards haben wie ein Audi und VW. Beim Lebensmittel ist es scheißegal. Da muss es nur nicht gesundheitsgefährdend sein. Und trotzdem gibt es ja, und das habe ich Özdemir auch gesagt, selbst Greenpeace hat gesagt, jede fünfte Frucht aus Brasilien ist mit Pestiziden belastet, die bei uns schon seit 20, 30 Jahren verboten sind.
Ja.
Erklär mir das doch mal. Wie geht denn sowas? Das ist doch Verbraucherverarschung.
Hm. Und wir sollen jetzt, also ihr müsst jetzt 25% eurer Flächen auf Bio umstellen.
Das ist der Plan.
Und das bedeutet aber auch, Bio heißt ja leider, oder heißt halt weniger Ernte, oder?
Genau. Sehe ich das falsch? Also im Ackerbau ist 50%.
Also weniger Fläche, weniger Ernte, weniger Pestizide, noch mehr Ausfall. Also es deutet ja alles darauf hin, dass wir dann weniger produzieren, mehr dann von den schädlichen Sachen aus Brasilien. Ja. Importieren müssen, die dann aber auch noch verzeugt sind mit irgendwelchen Pestiziden, die hier verboten sind.
Ja. Ja, es ist, also, wenn du es verstanden hast, denkst du, kann gar nicht wahr sein.
Ja.
Und vor allem, meine gute Freundin Ricarda Lang sagt ja immer Effizienz, Effizienz, Effizienz. Ne? Also, es ist überhaupt nicht davon effizient. Gar nichts ist effizient. Ja. Wir können es ja effizient. Ich meine, selbst der Ukraine hat ja auch unheimlich fruchtbare Böden. Trotzdem schaffen wir es von einem Hektar, das Dreifache runterzuholen.
Ja.
Weil wir einfach so gut erstmal so gut ausgebildete Landwirte haben wie nirgendwo anders. Wir reden von Fachkräftemangel. Wir haben die besten Landwirte der Welt. Weißt du, normalerweise musst du doch sagen, ey Leute, loslegen. So nachhaltig, so gut wie möglich. Damit wir es von woanders nicht herholen müssen, weil es ja viel schlechter angebaut wird. Es ist komplett irre. Aber hast du schon mal irgendwie den Landwirtschaftsminister gehört, der sich letztes Jahr hingestellt hat, gesagt, mein Sektor hat die Klimaziele erreicht? Das war nämlich der einzige Sektor, der es geschafft hat. Hast du schon mal gehört? Hast du schon mal gehört, dass er zu mir gesagt hat, ey, die machen das super, die sind gut? Gar nichts dergleichen.
Also es das heißt aber, die Preise werden steigen.
Also die Ware knapp, Ware teuer.
Genau. Da
sind wir bei der Energie. Die Energie wird steigen. Selbst in Börse vor 8 sagen sie, ja, wir rechnen demnächst mit Kilowattstunde 60 bis 80 Cent. Ja, das sagen die so unverblümt da. Und dann wird natürlich für uns auch alles teurer werden. Mhm. Und die Energie, die wir auch einsetzen müssen, wird auch teurer werden. Und wenn die Ware knapp ist, wird sie auch teurer werden. Mindestlohn jetzt 14 Euro. Also ich gönne jedem das Geld, ja. Aber 14 Euro und du musst mit einem Marokkaner mithalten, der Himbeeren und Heidelbeeren anbaut, wie soll das gehen? Das ist für den Obstbau bei uns der absolute Todesstoß. Spargel, das ist dann der Todesstoß für diese Obstanbauregion. Plus, ich hatte gerade noch mit den Obstanbauern aus dem Bodensee telefoniert, die haben mir noch erzählt, es soll ein Mittel eingeschränkt werden, was gegen Pilzkrankheiten ist. Das soll nur in Deutschland eingeschränkt werden, weil die Auflagen für BASF und Bayer so hoch sind, die müssen sich ja immer jedes Jahr dann neu oder alle 2 Jahre müssen sich ja ein neues Produkt zulassen. Und die Auflagen sind so hochgeschraubt worden, dass sie gesagt haben, den deutschen Markt können wir vernachlässigen, wir werden das Produkt woanders viel besser los.
Also heißt es praktisch, es kann nicht in Deutschland eingesetzt werden.
Es wird nicht zugelassen.
Aber es kann eingesetzt werden in Frankreich, in Spanien, in Portugal.
Ja. Deswegen, ich wundere mich, habe mich immer gewundert, warum unsere Pflanzenschutzmittelhersteller, die ja nun wirklich auch sehr streng überwacht sind, was auch vollkommen richtig ist. Man hat unheimlich viele Mittel verboten in den letzten Jahrzehnten, was auch komplett richtig ist. Aber die vermarkten die ja trotzdem noch. Ja,
aber halt
in der Welt. Und dann ist es irre, hier alles zu verbieten, ja, dass wir die Mittel einsetzen und dann kommen sie woanders her. Marc, das ist sowas von absurd, aber es muss einfach jeder wissen.
Ja, aber wieso bist du noch Landwirt? Oder wieso?
Weil es der geilste Job auf diesem Planeten ist.
Ja, trotzdem allem da.
Ja, leider. Ja, ich kämpfe ja dafür, also wir kämpfen ja alle dafür, dass es diesen Beruf noch gibt. Und das ist für mich das Schönste. Und ich weiß ja, ich war ja lange bei der Bundeswehr, bei der Polizei, habe Kfz-Mechaniker gelernt, tatsächlich noch was zu reparieren, statt immer nur auszutauschen, wie heute. Und da siehst du jeden Tag ein Produkt deiner Arbeit. Jeden Tag. Und du arbeitest mit den Jahreszeiten.
Ja.
Und
ja, klar,
du hast mit Berufskollegen zu tun und du hast eine Wertschöpfung vor Ort. Ne? Ich meine, das ist in Deutschland halt extrem. In keinem anderen Land. Normalerweise müsste die Politik auf die Füße fallen und uns danken, dass wir so bescheuert sind, dass wir dann arbeiten, wenn andere noch im Bett liegen, am Feiertagen. Weißt du, wenn andere sich noch umdrehen, sind die Bauern schon draußen auf dem Feld. Da gibt es kein Arbeitszeitschutzgesetz.
Und können wir uns gar nicht erlauben. Kein Sonntag und kein Weihnachten.
Das ist lächerlich. Ja, das ist absurd. Work-Life-Balance, ich bitte dich. Ich kenne Berufskollegen, die waren noch nie im Ausland.
Ja, klar. Ja, ja. Also den Freund aus Irland, den ich da habe, auch nicht. Geht nicht. Weil er muss sich um seine Schafe kümmern, seine Felder kümmern und so weiter. Das ist ein 24-7-Job. Das ist einfach so. Ja, wie ist die Stimmung bei den deutschen Bauern? Also sehen wir dann auch bald Demonstrationen, Streiks, eine Traktorparade Richtung Berlin? Oder ist hier noch alles...
Na, das haben wir ja schon alles gemacht. Wir waren ja 2019 mit 15.000 Treckern hier. Ja. Wir haben einen Fehler gemacht. Wir hätten einfach hier stehen bleiben müssen, Schlüssel abziehen und weggehen und sagen so... Bis ihr wieder normal seid, das hätte man machen müssen. Ist nicht passiert, der Drops ist gelutscht, die Stimmungslage in der Landwirtschaft ist katastrophal. Die ist von wirklich, ich bin zu allem bereit, bis hin zu, ich habe keinen Bock mehr. Ich schließe den Laden zu, sollen die alle selber machen ihren Scheiß. Das ist die absolute Stimmungslage.
Wenn du sagst wir, wie viel Zeit ihr im Netzwerk?
Also Ich glaube, wir haben noch so knapp über 200.000 Landwirte in Deutschland, aber das werden jeden Tag weniger. Letztes Jahr haben 2.000 Schweinemastbetriebe zugemacht. Ist ja auch so irre, wie viele Schweine wir aus Spanien bekommen. Ja, die werden dort in der trockensten Region in Spanien gehalten. Wasserknappheit, dort wird die Gülle gelagert unter freiem Himmel. Ein Drittel verdampft dann Ammoniakverluste. Ja, ist gut fürs Klima. Also es ist einfach absurd, was gerade passiert.
Aber es kann ja nicht ums Klima gehen, oder?
Es kann nicht ums Klima gehen, weil unsere Landwirtschaftsministerin in Niedersachsen, das muss ich nochmal loswerden gerade, die hat ja gesagt, okay, die Schweineställe, die leer stehen, da könnt ihr jetzt Cannabis anbauen. Das ist kein Witz.
Darum also geht es jetzt im Endeffekt.
Ich hab's ja auch echt nochmal googeln müssen und es kam im NDR. Also es ist sowas von absurd, was gerade läuft. Ich muss mich jeden Morgen ja kneifen, weil mein Schwachsinnspeicher ist ja schon um 9 Uhr voll, wenn ich das Handy anmache. Ich kann es nicht glauben. Also die Landwirtschaftskammer bei uns in Niedersachsen hat das geprüft und festgestellt, ist totaler Schwachsinn.
Also wirst du bald Cannabisbauer? Oder,
Nein, es ist irre. Es ist also wirklich, auf so eine Idee musst du erstmal kommen. Und das ist, glaube ich, die pure Verzweiflung. Ne? Weil man hängt einem System drin, ob man gesteuert wird, wie, das will ich gar nicht jetzt hier sagen, das muss jeder selber beurteilen. Fakt ist auf jeden Fall, dass es keinen Sinn und Verstand hat.
Okay, also da kann ich nur appellieren an die Zuschauer, kauft, wenn es möglich ist, bei eurem lokalen Bauern ein, unterstützt ihn massiv, fordert vielleicht auch von den Discountern, dass sie faire Preise zahlen. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, weil die absolute Monopolmacht haben natürlich in Deutschland. Dann wählt die richtigen Parteien, kann Absolut. Ich noch sagen. Ne?
Also, ja, bringt euch ein. Bringt
ja, also werdet aktiv auf jeden Fall. Was kann man noch machen? Muss man jetzt Vorräte anhäufen, um die steigenden Preise zu vermeiden? Oder?
Nein, das nicht. Wir werden ja noch ein paar Jahre Geld haben, um anderen was wegzukaufen. Aber wie gesagt, man könnte mal vielleicht überlegen, ob das alles so richtig ist und mal auch an seinen Abgeordneten schreiben, gerade vielleicht auch, wenn man mal grün gewählt hat. Das passiert ja hier in den Städten halt ziemlich häufig. Da könnte man einfach auch mal sagen, sag mal, stimmt das alles und so? Und dann bin ich mal gespannt, was der darauf antwortet.
Ja, ich glaube tatsächlich, man muss tatsächlich die Städte auch erreichen, weil da lebt halt ein Mehrteil der Bevölkerung. Und da muss man Brücken bauen und versuchen, das zu erklären, weil ich meine, hier ist es einfach so Überfluss komplett. Ne? Also du kriegst hier für 3 Euro einen Döner, du kriegst für 1,50 Euro den Espresso und hier gibt es alles in Massen einfach. Und die können sich gar nicht vorstellen, mit was für einer harten Arbeit das sozusagen hier auf den Tisch kommt überhaupt. Ne? Da muss man, glaube ich, auch ein bisschen Wissen verbreiten und Sensibilität schaffen. Und deswegen geht dieses Video natürlich vor allem an die Menschen raus, die in Städten wohnen, in Suburbs leben, weil die sind ja die Ersten, die leiden, weil die sind keine Selbstversorger, die haben keinen Garten mit irgendwelchen Früchten.
Nee, absolut. Und ich meine, wir schmeißen wirklich zu viele Lebensmittel weg, das stimmt ja auch alles. Aber die größte Essensverschwendung, Lebensmittelverschwendung, findet bei uns auf den Feldern statt. Wenn wir halt keine Pflanzenschutzmittel mehr haben, dann ist es halt so, dass wir die Mittel einfach wegschmeißen müssen, beziehungsweise verfüttern müssen. Manchmal sind die ja noch so mit Pilzen belastet, dass wir die noch nicht mal mehr verfüttern können.
Dürfen, ja.
Und das ist einfach irre. Und wir züchten uns Resistenzen, wenn wir Mittel verbieten, ähnlich wie bei der Humanmedizin ist genau das Gleiche. Ja, wenn man Mittel verbietet, zu wenig einsetzt oder zu oft das gleiche Mittel einsetzt, weil man andere Mittel verboten hat, bilden wir Resistenzen und dann werden wir irgendwann echt massive Probleme bekommen.
Also ich hoffe nicht, dass es so weit kommt. Ich hoffe, wir liegen beide.
Ich befürchte.
Ja, das befürchte ich auch, aber ich hoffe, wir kriegen noch die Kurve irgendwie, dass die Menschheit aufwacht und es werden ja immer mehr. Ich meine, ich finde es ja auch großartig, dass du jetzt politisch aktiv wirst und bei den Freien Willen deine Heimat gefunden hast und dass du auch lautstark weiterhin auf dem Putz haust und du bist jetzt auch schon das 4. oder 5. Mal, glaube ich, bei mir im Kanal und immer sehr, sehr beliebt natürlich auch. Oft kommen auch die Fragen, wann kommt Anthony wieder? Was ist mit Holland? Höre ich immer wieder und so weiter. Gibt es noch Ausschreitungen oder Demonstrationen in den Niederlanden? Weil die meisten haben halt von diesem Thema wenig Ahnung und deswegen ist es gut, dass du das auch so als Gesicht und als Stimme auch rausbringst, eloquent, sympathisch und so weiter. Das ist ganz, ganz wichtig. Also es hat mir große Freude gemacht. Ich hoffe euch natürlich auch und ich bitte euch jetzt schon, dieses Video kräftig zu teilen, weil es müssen wirklich die Menschen informiert werden, was hier gerade vor sich geht, hinter all dem ganzen anderen Wahnsinn wie Gendern und Krieg in der Ukraine und irgendwelche anderen Ablenkungen. Also wir müssen wirklich gucken, weil essen müssen wir alle. Ne? Also jeder von uns muss essen. Ohne Essen kann keiner überleben. Wir können ohne Handy leben, ne? Ohne Internet leben, ohne Urlaub leben, aber ohne Essen und Trinken haben wir ein kleines Problem. Und Menschen wie du, also die Landwirte vor allem, die halten den Laden hier halt auch zusammen und versorgen uns mit wirklich den besten Lebensmitteln, weil wenn man sieht, wie hier die Auflagen sind, und das kann ich bestätigen, wenn ich in anderen Ländern bin, ich war jetzt auf Greta, also boah, da weiß ich, ob da alles so richtig läuft, so mit Arbeitsrecht. Ist EU, ja, und was da für Autos rumlaufen und was die da verspritzen, da wo so 30 Totenköpfe drauf sind, deswegen, dann greife ich lieber doch zur deutschen Gurke. Ne? Also, teilt das Video, lasst auf jeden Fall ein Abo da, guckt auch, was Anthony sonst so macht, ich werde unten ein paar Sachen verlinken und Dir alles Gute, viel Erfolg. Ich bin gespannt, wohin die Reise geht, ob du gewählt wirst. Welche Wahl steht an? Ist es jetzt irgendwie Landtagswahl?
Europawahl?
Europawahl. Okay, danach sprechen wir uns spätestens wieder, vielleicht auch schon davor. Wenn irgendwas ist, melde ich auf jeden Fall, weil ich finde es hochspannend und ich danke dir für deinen Einsatz.
Vielen Dank, Marc.
Gerne.
Wow, was für ein Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ihr findet mich bei YouTube, Twitter und Instagram unter markfriedrich7. Für Lob, Kritik oder Themenvorschläge schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast@mark-friedrich.de. Empfehlt den Podcast natürlich gerne weiter. Über eine positive Rezension bei Apple, Spotify und Co. freue ich mich natürlich mega. Weitere Informationen zu mir findet ihr unter mark-friedrich.de und zur Honorarberatung unter friedrich-partner.de. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Herzlichst, euer Marc.